Moin, liebe Studis, hallo. Das ist eine Podcast-Folge für die Vorlesung Algebra 2. Wir machen den Rückblick auf Kapitel 3. Da ging es um Homomorphismen und Gruppenoperationen. Und ich quatschte da jetzt einfach kurz durch, da es keine Sonderwünsche gab oder jedenfalls noch keine expliziten Sonderwünsche, sondern nur so ein vielleicht da, geht es einfach los, ohne große zusätzliche Beispiele oder irgendwas, einfach nur mit ein paar Hinweisen, bisschen Einordnung und dann Kommentaren an einigen Stellen, wo ich sowieso schon was extra gemacht habe. Los geht's. Am Anfang haben wir über Homomorphismen gesprochen. Zur Erinnerung, wenn wir zwei Gruppen haben, G und H, dann ist eine Abbildung Alpha von G nach H ein Gruppenhomomorphismus, genau dann, wenn die Abbildung die beiden Verknüpfungen respektiert, in dem Sinne, dass es egal ist, ob ich zuerst in G verknüpfe und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann in H verknüpfe. Und dann haben wir gezeigt, dass der Kern eines solchen Homomorphismus ein Normalteiler der Startgruppe ist, dass wir einen injektiven Homomorphismus genau dann haben, wenn der Kern nur aus dem 1-Element der Startgruppe besteht. Dann haben wir also den Kern und können uns die entsprechende Faktorgruppe angucken und das führt dann zum Homomorphiesatz. Der Homomorphiesatz sagt ganz grob, dass bei einem Gruppenhomomorphismus die Faktorgruppe Startgruppe modulo Kern isomorph ist zur Bildgruppe. Und die Bildgruppe ist eine Untergruppe der Zielgruppe. Das muss nicht die ganze Zielgruppe sein, aber es ist eine Untergruppe davon. Und isomorph zu sein heißt, dass es einen Gruppenhomomorphismus gibt von der einen Gruppe in die andere, der zusätzlich noch bijektiv ist. Das haben wir uns angeguckt und dann haben wir direkt zwei Anwendungen gehabt. In Satz 3.3, nämlich einmal etwas über einen Durchschnitt eines Normalteilers mit einer Untergruppe. Da haben wir so eine schöne Isomorphie. Und dann haben wir noch eine Isomorphie mit so einer Doppelfaktorgruppe. Und der Witz war eigentlich, das mal zu sehen, wie man den Homomorphiesatz anwendet, wie man also, wenn man etwas zeigen will, einen geeigneten Homomorphismus bastelt, so dass Start- und Zielgruppe passen und dass der Kern das ist, was man denkt. Das war so ein bisschen die Idee, die ich skizziert habe in der Vorlesung. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich da auch mal so Skizzen gemacht habe. Hier, da wollen wir hin. Und wenn wir das mit dem Homomorphiesatz zeigen wollen, dann müsste also jetzt das die Startgruppe sein und das müsste die Zielgruppe sein und das müsste der Kern sein, damit der Homomorphiesatz uns das liefert. Der Witz ist also, dass man eine Isomorphie zeigt, ohne explizit selber einen Isomorphismus zu basteln. Stattdessen benutzt man den Homomorphiesatz. Man braucht also nur einen Homomorphismus, wo Startgruppe, Zielgruppe und Kern passen. Und dann bei der Zielgruppe muss man noch darauf achten, wenn man den Homomorphiesatz nämlich direkt benutzt, dann redet man ja über das Bild, sodass dann also je nach Homomorphismus, den man bastelt, man noch darauf achten muss, dass der surjektiv ist, damit da wirklich die richtige Zielgruppe steht. Und dann passt das. Und in der Vorlesung haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass der Witz dann eben gerade ist, nicht jedes Mal neu zu Fuß eine Bijektion basteln zu müssen, die ein Gruppenhomomorphismus ist, sondern dass man nur in Anführungsstrichen einen Homomorphismus basteln muss mit ein paar Eigenschaften und dass man den Rest dann aus dem Homomorphiesatz geschenkt kriegt. Ja, da kamen später noch mehr Anwendungen, aber erstmal reden wir kurz über das, was sonst noch so passiert ist. Wir haben uns überlegt, dass Untergruppen vom Index 2 immer Normalteiler sind und wir haben uns überlegt, dass ein Normalteiler von einem Normalteiler nicht unbedingt ein Normalteiler in der großen Gruppe sein muss. Und als Beispiel haben wir uns die Symmetriegruppe eines Quadrats angeguckt. Das ist eine Gruppe mit insgesamt 8 Elementen. Da haben wir eine Untergruppe gefunden mit 4 Elementen, also Index 2, das war ein Normalteiler. Und dann haben wir da drin was gefunden, was ein Normalteiler war, in der Untergruppe, aber halt nicht in der großen Gruppe. Das war die Idee. Also Vorsicht bei der Normalteilereigenschaft. Weiter ging es mit zyklischen Gruppen. Unendliche zyklische Gruppen sehen aus wie Z mit Plus. Endliche zyklische Gruppen sehen aus wie Faktorgruppen von Z mit Plus. Und da muss man halt richtig rausfaktorisieren, sodass die richtige Gruppenordnung rauskommt. Und die Idee war auch da, der Homomorphiesatz. Wir haben uns einfach eine geschickte Abbildung gebastelt. Die hatte dann etwas unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, ob die Gruppe endlich oder unendlich war. Und damit haben wir das dann alles hingekriegt. Insbesondere haben wir gesehen, dass Untergruppen von zyklischen Gruppen zyklisch sind. Faktorgruppen auch. Wenn Sie irgendwo da noch mehr wissen wollen, noch mehr Beispiele haben wollen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Dann kam das Konzept von Gruppenoperationen. Eine Gruppe wirkt oder operiert auf einer Menge genau dann, wenn die Gruppenelemente Permutationen bewirken, die sich mit der inneren Operation der Gruppe vertragen. Und da habe ich eine extra Podcast-Folge zu gemacht. Deswegen werde ich das jetzt einfach kurz halten. Wir haben darüber gesprochen, wie man das notieren kann, haben je nach Operation so Abkürzungen eingeführt, damit einfach das übersichtlich bleibt und haben ab da immer darauf geachtet, dass die Notation klar ist, sodass man also unterscheiden kann zwischen Elementen der Menge, auf der operiert wird, und den Gruppenelementen, die die Operation machen. Eine Operation heißt treu, genau dann, wenn das einzige Element, das wie die identische Abbildung wirkt, das Einzelelement der Gruppe ist. Und in der Podcast-Folge habe ich auch was zu treuer und nicht treuer Operationen gesagt. Deswegen fasse ich mich auch da jetzt kurz. Wir hatten auch in der Vorlesung ein paar Beispiele. Immer wenn wir eine Untergruppe haben, dann operiert die ganze Gruppe auf der Menge der Rechtsnebenklassen. Und zwar, indem man einfach jedem Gruppenelement die Abbildung zuweist, die passiert, wenn man sich die Nebenklassen hernimmt und dann immer die Repräsentanten von rechts mit dem Gruppenelement verknüpft. Dann kriegt man halt neue Repräsentanten, das heißt, die Nebenklassen werden so ein bisschen rumgetauscht und wir haben uns überlegt, dass das eine ordentliche Gruppenwirkung ist. Dann haben wir uns noch eine Gruppenwirkung angeschaut, von symmetrischen Gruppen auf Vektorräumen mit passender Dimension, und zwar haben wir da einfach Basiselemente vertauscht. Das könnte man statt mit Elementen der symmetrischen Gruppe auch mit Matrizen machen. Muss man halt ein bisschen anders auf die Definitionen kommen und die Sachen ein bisschen anders hinschreiben, aber sowas geht auch. Und wenn Sie Interesse an mehr Beispielen haben, auch noch nach der ersten Podcast-Folge dazu, dann sagen Sie mir Bescheid. Dann gibt es noch mehr Beispiele. Nächstes Beispiel für Gruppenoperationen: der Satz von Cayley. Da haben wir eine Untergruppe. Dann definieren wir quasi Konjugierte von dieser Untergruppe. Ich greife vor, das Wort Konjugation kommt erst später. Die Untergruppe soll Index n haben und dann haben wir uns überlegt, dass es einen Normalteiler gibt, derart, dass die Faktorgruppe von G nach diesem Normalteiler isomorph ist zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe Sym n. Oder anders gesagt, wenn ich eine Untergruppe habe von irgendeinem Index, dann finde ich eine Faktorgruppe der Gruppe, die isomorph ist zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe, wobei der Grad der Index der Untergruppe ist. Und ich habe in der Vorlesung ein Beispiel gemacht. Ich glaube, da war es so, dass die Untergruppe Index 4 hatte. Und dann haben wir halt entsprechend was gebastelt, was wirklich isomorph war zu einer Untergruppe von der Sym 4. Ich hoffe, dass das ein hilfreiches Beispiel war. Ich hatte Spaß dabei, mir das auszudenken. Und es war das erste Mal, dass ich ein Beispiel zum Satz von Cayley gemacht habe. Mehr Beispiele, wie immer, herzlich gern. Weiter geht's mit Permutationsgruppen. Das sind einfach nur treu operierende Gruppen. Das ist eine Abkürzung dafür. Und da haben wir Standardbeispiele. Und als nächstes wollen wir hin zu Bahnen und zu transitiver Operationen. Dafür haben wir uns erstmal überlegt, dass zu jeder Gruppenoperation eine Äquivalenzrelation gehört. Und zwar in folgender Weise. Ich habe halt eine Gruppe G und die operiert auf einer Menge Omega. Wir wissen, was das heißt. Und jetzt definiere ich eine Relation auf Omega, und zwar in folgender Weise: immer dann, wenn ich zwei Punkte aus Omega habe, dann sage ich, dass die in Relation stehen, wenn es ein Gruppenelement gibt, was den einen Punkt auf den anderen Punkt abbildet. So, dann kann man zeigen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Da kriege ich also Äquivalenzklassen und die nenne ich dann die Bahnen. Um also über Bahnen zu sprechen, brauche ich erstens eine Gruppe, zweitens eine Menge, auf der die Gruppe operiert, und drittens auch wirklich eine Information darüber, wie die Gruppe operiert, damit ich überhaupt die Bahnen ausrechnen kann. Naja, und dann habe ich Bahnen, ich habe Bahnenlängen. Diese Bahnenlängen sind einfach die Anzahlen der Elemente, wenn die endlich sind. Und wenn die unendlich sind, dann heißen die Bahnen halt unendlich lang. Und jetzt gibt es einen Spezialfall, nämlich den, dass alle Elemente von Omega zusammen in einer Bahn liegen. Und dann nennt man eine Gruppenoperation transitiv. In anderen Worten ist eine Gruppenoperation transitiv genau dann, wenn ich in der Menge Omega von jedem Punkt zu jedem Punkt hinkommen kann durch Abbildung mit einem Gruppenelement. Dass das nicht immer so ist, das haben wir uns überlegt. Das war das nächste Beispiel. Da haben wir nämlich einmal die Gruppe Sym7 angeschaut in ihrer Wirkung auf der Menge 1 bis 7 und haben gesehen, dass die transitiv ist, und das ist immer so. Symmetrische Gruppen sind in ihrer natürlichen Wirkung auf der passenden Menge immer transitiv. Aber wir haben auch eine Untergruppe gesehen von der Sym7, die nicht transitiv wirkte. Und da haben wir uns dann die Bahnen angeguckt und die Bahnenlängen und haben das alles schön geübt mit dem Ausrechnen, haben auch so ein bisschen geübt zu argumentieren. Wie kann man möglichst kurz begründen, warum die Bahnen so aussehen, wie man denkt? Das haben wir alles geübt und da war ich sehr beeindruckt, wie viele gute Ideen sie da schon hatten für die Argumente. und was sie da alles schon gesehen haben. Das war richtig gut. Als nächstes kam das Konzept des Stabilisators. Wenn wir eine Gruppenwirkung haben und uns einen Punkt Alpha aus der Menge Omega hernehmen, dann ist der Stabilisator davon einfach die Menge aller Gruppenelemente, die diesen Punkt festlassen. Umgekehrt heißt dann so ein Punkt Fixpunkt für so ein Gruppenelement. Und auch da gab es ein Beispiel. Wenn wir die SYM3 angucken, in ihrer Wirkung auf der Menge 1, 2, 3, so wie immer, dann ist zum Beispiel 1 ein Fixpunkt der Transposition 2, 3. Und umgekehrt liegt dann 2, 3 im Stabilisator des Punktes 1. Wir haben uns überlegt, dass Stabilisatoren Untergruppen sind. Wir haben uns auch überlegt, dass die Bewegung der Punkte mit der Bewegung der Punktstabilisatoren zusammenpasst. Heißt also, wenn ich einen Punkt wegbewege, sagen wir mal, ich habe zwei Punkte Alpha und Beta in Omega und dann habe ich ein Gruppenelement klein g, was Alpha auf Beta abbildet, dann bildet dieses Gruppenelement g auch den Punktstabilisator von Alpha auf den Punktstabilisator von Beta ab. Und zwar per Konjugation. Da kommen wir gleich hin zu dem Wort. Aber wenn Sie sich die Notation in der Vorlesung an der Stelle angucken, dann sehen Sie da schon das Wort Konjugation quasi, ohne dass es da steht im Subtext. Wie Sie sehen, kann man das in der Vorlesung da an der Stelle auch ein bisschen anders aufziehen, indem man nämlich Konjugation schon vorher einführt und dann an all diesen Stellen schon über Konjugation spricht. Ich habe mich anders entschieden, wie Sie gesehen haben, sondern ich habe an ein paar Stellen diese Notation benutzt und habe dann aber erst später, als wir die Konjugationsabbildung hatten, rückwirkend gesagt, so, jetzt sehen wir also, dass wir in Wirklichkeit Konjugation benutzt haben. Hat seine Vor- und Nachteile, egal wie rum man es macht. Da denke ich auch jedes Mal wieder drüber nach, in welcher Reihenfolge das am geschicktesten ist. Es könnte eine schöne Übung sein, wenn Sie jetzt das Kapitel für sich wiederholen, quasi die Begriffe am Ende schon mal herzunehmen, also Konjugation, Normalisator, Zentralisator, all diese Dinge, und dann ein bisschen zurückzublättern und zu gucken, wie die früheren Resultate in Kapitel 3 aussehen würden, wenn man da schon alles mit der Sprache der Konjugation ausdrücken würde. Möglicherweise stellen Sie fest, dass da an einigen Stellen die Argumente sogar einfacher werden, wenn man das Konzept der Konjugation da schon verwendet. Und da muss man halt umgekehrt gucken, welche früheren Resultate habe ich denn aber dafür bei Konjugation verwendet, um die gegenseitige Beeinflussung richtig wahrzunehmen. Ja, jetzt sind wir da. Dann kommt als nächstes Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Habe ich sehr gefeiert. Und ordentlich ausgedrückt sieht das so aus. Wenn ich eine Gruppenoperation habe, einer Gruppe G auf einer Menge Omega und einen Punkt Alpha aus Omega, dann sind die Menge der Nebenklassen des Stabilisators G Alpha in G und die Bahn Alpha hoch G gleichmächtig. Es gibt da also eine Bijektion. Und wir haben auch tatsächlich einfach eine Bijektion hingeschrieben, um das Lemma zu beweisen. Wenn man das jetzt übersetzt in die endliche Welt, wenn also die Gruppe G endlich ist und dann auch alle Bahnlängen endlich sind und so weiter, dann sieht das so aus, dass die Länge der Bahn Alpha hoch G das gleiche ist wie der Index von G Alpha in G. Und deswegen heißt das ganze Ding auch Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Haben wir auch angewandt in der Vorlesung, wir haben uns Beispiele angeguckt. Und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug hin zu P-Gruppen. P-Gruppen sind endliche Gruppen, deren Ordnung die Potenz einer Primzahl ist. Und da hatten wir ein paar nette Resultate in der Vorlesung, wo es darum ging, das Thema Gruppenoperationen sich anzuschauen, ganz speziell für P-Gruppen, weil nämlich dann diese Geschichten mit den Bahnlängen nochmal besonders gut anwendbar sind und man da besonders starke Resultate bekommt. Das liegt daran, dass Primzahlen halt besondere Zahlen sind. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass wenn eine P-Gruppe auf einer Menge operiert, dass dann die Bahnen als Längen jeweils Potenzen dieser Primzahl haben. Vergleichbare Resultate könnte man für irgendwelche Gruppen nicht finden. Da hat man zwar immer noch eine Teilbarkeitsaussage wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, aber die ist einfach nicht ganz so stark. Bei P-Gruppen ist die nochmal eine Spur aussagekräftiger. Insbesondere hat man bei Bahnen, die nicht nur aus einem Element bestehen, immer automatisch eine Länge, die durch P teilbar ist. Und wir haben an verschiedenen Stellen gesehen, dass das eine sinnvolle Info ist. Immer dann, wenn man irgendwas abzählen möchte, so wie zum Beispiel im P-Fixpunkt-Lemma. Auch so ein Lemma, was ich die ganze Zeit feiere. Da haben wir eine P-Gruppe G, die auf einer endlichen Menge Omega operiert. Und dann gucken wir uns die Menge aller Punkte an, die von allem fixiert werden. Diese Menge heißt Delta. Und dann haben wir uns überlegt, dass die kleine Primzahl P ein Teiler ist der Differenz von der Mächtigkeit von Omega und der Mächtigkeit von Delta. In anderen Worten, wenn ich zähle, wie viele Elemente in Omega sind und wenn ich dann davon abziehe, wie viele Elemente in Delta sind, also von allem fixiert werden, dann kommt da eine Zahl raus, die durch P teilbar ist. Und das haben wir verwendet, und zwar nicht zu knapp. Aber vorher kommt endlich das Konzept der Konjugation. Konjugation mit einem Gruppenelement bedeutet, dass man jedes Element der Gruppe damit verknüpft, und zwar von links mit dem Inversen und von rechts mit dem Element selber. Heißt also, dass die zu einem Gruppenelement X gehörige Konjugationsabbildung CX folgendermaßen funktioniert. CX ist eine Abbildung von G nach G und ein kleines Gruppenelement G wird abgebildet auf das Bild von G unter CX und das ist definiert als X hoch minus 1 mal G mal X. Das wird dann später abgekürzt, wir schreiben dann nicht mehr G hoch CX, es sei denn, ich möchte den Namen der Abbildung aus irgendeinem Grund da stehen haben, aber ansonsten kürze ich das ab mit G hoch X. Immer dann, wenn Sie jetzt also in einer Gruppe Gruppenelemente stehen haben, A und B, und da steht sowas wie A hoch B, dann ist damit gemeint, A konjugiert mit B oder B hoch minus 1 mal A mal B. Immer dann, wenn das in einer Gruppe da so steht, kommentarlos, dann ist Konjugation gemeint. Jetzt kann man da weitere Begriffe daraus ableiten. Zum Beispiel kann man sagen, zwei Elemente sind konjugiert in der Gruppe genau dann, wenn es eine Konjugationsabbildung in der Gruppe gibt, die das eine Element auf das andere abbildet. Das gleiche kann man für Untergruppen machen, kann auch da darüber sprechen, dass die konjugiert sind. Und wir haben an Beispielen gesehen, dass nicht nur die Elemente selber oder die Untergruppen wichtig sind, sondern auch die Bezugsgruppe, in der die Konjugation realisiert werden soll. Und wenn Sie dazu Fragen haben und da Beispiele sehen möchten, herzlich gern. Da kann ich gerne nochmal für Sie an Beispielen erklären, inwiefern der Kontext der Gruppe, in der die Konjugation stattfindet, eine Rolle spielt. Da gab es Beispiele, wir haben da viel rumgerechnet und auch schon ziemlich fortgeschritten rumgerechnet, fand ich. Auch da war es wieder so, dass ich den Eindruck hatte, dass Sie schnell eine gute Intuition hatten und gute Ideen, wie man Rechnungen vereinfachen kann, wie man Sachen sehen kann. Da haben wir uns viel Zeit genommen und ich fand, dass die wirklich gut investiert war, weil ich gemerkt habe, dass Sie da wirklich gut mitgedacht haben. Als nächstes kommt der Zentralisator. Der Zentralisator eines Elements in einer Gruppe ist einfach die Menge aller Elemente, die damit vertauschbar sind. In anderen Worten, die Menge der Elemente, die bei Konjugation mit dem Element nichts machen. Oder umgekehrt, die per Konjugation davon nicht bewegt werden. Das ist alles gleichwertig. Das gleiche kann ich für Untergruppen machen. Und hier kommt schon mal ein kleiner Vorgriff. Später kommt ja noch der Normalisator. Zentralisatoren habe ich für Elemente oder für Untergruppen. Den Normalisator habe ich nicht für Elemente, den habe ich nur für Untergruppen. Und wenn ich eine Untergruppe U in der Hand habe, dann kann ich den Zentralisator und den Normalisator folgendermaßen unterscheiden. Beim Zentralisator müssen bei Konjugation alle Elemente in der Untergruppe genau festbleiben. Das heißt, man muss wirklich vertauschbar sein mit jedem Element in der Untergruppe. Beim Normalisator reicht es, wenn ich bei Konjugation nicht aus der Untergruppe rausfliege. Ich muss also nicht mit jedem Element in der Untergruppe vertauschbar sein, aber bei Konjugation muss ich wieder in der Untergruppe landen. Das ist der Unterschied. Und wir haben auch Beispiele gesehen, wo man den Unterschied wirklich erkennen konnte. Ja, dann haben wir uns ein bisschen was überlegt. Ja, das Einzelelement ist immer im Zentralisator von allem und die Elemente selber auch und die Inversen und alles, was im Erzeugnis liegt. Dann kann man sich noch überlegen, dass Zentralisatoren von Untergruppen dasselbe sind wie die Durchschnitte von den Zentralisatoren der ganzen kleinen Elemente. Dann haben wir uns Beispiele angeguckt und dann haben wir ein bisschen was bewiesen. Ja, vorher kamen noch Zentrum und Normalisator. Normalisator habe ich schon erklärt. Das Zentrum besteht aus allen Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. In anderen Worten sind das alle Gruppenelemente, für die die Konjugationsabbildung die identische Abbildung ist, die also nichts macht. Na, und in die Richtung geht auch das nächste Lemma. Wir haben nämlich jetzt eine Abbildung definiert, C, die jedes Gruppenelement auf die davon bewirkte Konjugationsabbildung wirft. So, da muss man sich überlegen, wo man landet. Die Konjugationsabbildung bildet ja von der Gruppe in sich selbst ab, egal womit man konjugiert. Das heißt, wir landen schon mal bei Abbildungen der Gruppe G in sich selbst. Konjugation ist bijektiv, also landen wir in der Menge aller bijektiven Abbildungen von G in sich selbst und Konjugation ist mit der inneren Verknüpfung der Gruppe verträglich. Deswegen landen wir in der Automorphismengruppe von G. Jede Konjugation, jede einzelne mit einem einzelnen Element, bewirkt einen Automorphismus der Gruppe, in der die Konjugation stattfindet. Wenn ich jetzt also jedem Gruppenelement die davon bewirkte Konjugationsabbildung zuweise, dann ist das eine Abbildung von G in die Automorphismengruppe von G. Und das sind jetzt wieder zwei Gruppen, G mit seiner eigenen Verknüpfung und die Automorphismengruppe von G mit ihrer Verknüpfung, nämlich mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Dann kann man sich fragen, ob diese Abbildung C ein Homomorphismus ist. Und die Antwort ist ja. So, Sie sehen schon, da steckt unglaublich viel Information im Hintergrund dahinter, um überhaupt erstmal diese ganzen Aussagen ordentlich zu machen. Und in Lemma 320 haben wir das alles geklärt. Diese Abbildung C ist ein Gruppenhomomorphismus. Der Kern davon, der ja definiert ist bei Homomorphismen, ist genau das Zentrum von G. Das heißt, das ist die Begründung für das, was ich vorher gesagt habe. Die Zentrumselemente sind genau die, bei denen die davon bewirkte Konjugationsabbildung einfach nichts tut. Insbesondere ist das Zentrum ein Normalteiler. Dann kann man sich noch überlegen, dass nicht nur dass Zentralisatoren von Elementen Untergruppen sind. Zentralisatoren von Untergruppen sind auch Untergruppen. Normalisatoren sind Untergruppen. Und das kann man alles über verschiedene Wege zeigen. Man kann das zu Fuß machen mit dem Untergruppenkriterium. Man kann benutzen, dass durch Konjugation eine Gruppenwirkung definiert wird. Und dann kann man über Stabilisatoren sprechen, all sowas. Und auch das habe ich noch mal ein bisschen beleuchtet in der Podcast-Folge. In der Vorlesung habe ich an mehreren Stellen gesagt, so, das kann man so oder so oder so beweisen und wir machen das jetzt irgendwie. Und wenn Sie das möchten, kann ich da überall auch gern nochmal alternative Beweise angeben. Das heißt, da wäre es kein Problem zu sagen, hier, an der und der und der Stelle haben Sie gesagt, das kann man auf mehrere Arten machen. Bitte zeigen Sie doch nochmal ein oder zwei andere Argumente, anders als in der Vorlesung. Kein Ding, kann ich gerne machen. Im nächsten Beispiel haben wir uns überlegt, dass bei Abelschen Gruppen das Zentrum einfach alles ist, die komplette Gruppe. Insbesondere sind da dann alle Untergruppen Normalteiler. Das heißt auch, dass so Konzepte wie Konjugation, Normalisator, Zentralisator und so, das ist alles langweilig. In Abelschen Gruppen sind all diese Konzepte langweilig, alle Elemente liegen im Zentrum, alle Konjugationsabbildungen sind langweilig. Der Zentralisator eines Elements ist immer die ganze Gruppe. Der Normalisator einer Untergruppe ist immer die ganze Gruppe. Diese ganzen Konzepte, über die wir hier jetzt ausführlich gesprochen haben, sind in Abelschen Gruppen nicht interessant. Und da gibt es jetzt verschiedene Sichtweisen. Man könnte sagen, Abelsche Gruppen sind toll, weil man da das Kommutativgesetz hat und man nicht so viel nachdenken muss. Stimmt, für viele Zwecke ist das super. Aber gleichzeitig sind sie auch ein bisschen langweiliger. Man hat nicht so eine interessante, reichhaltige Struktur, wo man so viel untersuchen kann. Und sehr viele Gruppen, die in der Natur vorkommen, sind einfach nicht Abelsch. Deswegen ist es total sinnvoll, sich viele Werkzeuge zu überlegen für Gruppen, die nicht Abelsch sind. Was haben wir noch? Jede Untergruppe liegt in ihrem eigenen Normalisator. Wenn die Untergruppe Abelsch ist, dann liegt sie auch in ihrem eigenen Zentralisator. Der Zentralisator liegt immer im Normalisator und ist darin sogar ein Normalteiler. Das ist eine Übungsaufgabe. Dann haben wir noch ein bisschen konkret rumgerechnet in symmetrischen Gruppen und so. Und dann kam das Thema konjugierten Klassen. Naja, wir haben jetzt eine Operation einer Gruppe auf sich selbst, egal was die Gruppe ist, und zwar per Konjugation. Und dann sind ja die Punktstabilisatoren dasselbe wie die Zentralisatoren. Bei einer Operation hat man Bahnen und bei Konjugation heißen die Bahnen dann eben konjugierten Klassen. Und die Notation ist so wie auch sonst bei Bahnen. Ich kriege also die konjugierten Klasse von einem Element, klein x aus g, indem ich einfach alle möglichen Konjugationen durchführe und dann immer gucke, was für Gruppenelemente rauskommen. Und die sammle ich alle. Und das ist dann die Bahn unter der Konjugationswirkung, beziehungsweise die konjugierten Klasse. Auf die Art und Weise zerfällt also unsere Gruppe in paarweise disjunkte konjugierten Klassen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie das mit den Längen aussieht. Es kann passieren, dass eine konjugierte Klasse Länge 1 hat, dann liegt da einfach nur das Element selber drin. Zum Beispiel ist es immer so beim Einzelelement der Gruppe. Das liegt immer alleine in seiner konjugierten Klasse. Bei den anderen Elementen kann das mal so sein. Vielleicht liegen die alleine in ihrer Klasse, vielleicht ist die Klasse groß. Ne? Haben wir schon verschiedene Sachen gesehen in der Vorlesung und haben auch schon ein bisschen was darüber gesagt, was das so bedeutet. Stichwort Übungsaufgaben, da rede ich jetzt nicht weiter. Aber wir konnten jetzt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex spezifizieren für die konjugierten Wirkungen, also die Konjugationswirkung, und zwar zu konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. Und das ist auch wieder so ein praktisches Resultat im Sinne von verschiedene Infos, und wenn man irgendwas hat, aber nicht alles, dann kann man so ein bisschen rumpuzzeln und hoffen, dass man das Fehlende ausrechnen kann. Dann kam die Klassengleichung, und in der Vorlesung heute haben wir auch noch Beispiele für diese ganzen Sachen angeschaut. Die Klassengleichung fasst einfach nur zusammen, dass man die Elemente in der Gruppe abzählen kann, indem man die Elemente im Zentrum zählt und dann die Elemente in den konjugierten Klassen zählt, die Länge mindestens 2 haben. Und die kann man über die Indizes der Zentralisatoren abzählen. So, mehr steht eigentlich nicht drin. Der Beweis war auch dementsprechend kurz. Ganz zum Schluss haben wir uns noch angeguckt, wie eine P-Gruppe auf einem Normalteiler wirkt, der nicht nur aus dem Einzelelement besteht, und wie man diese Wirkung benutzen kann, um zu zeigen, dass der Durchschnitt eines solchen Normalteilers mit dem Zentrum der Gruppe immer mehr als ein Element hat. Warum man das wissen möchte, ist eine andere Frage. Ich habe es ja erstmal nur als Anwendungsbeispiel angegeben, denn das war ein Beispiel, wo wieder mal eine P-Gruppe auf irgendwas wirkt und wo man deswegen das P-Fixpunkt-Lemma benutzen konnte. Und das P-Fixpunkt-Lemma, was schon mehrfach vorkam und jetzt gerade wieder, das spielt, wie wir ja heute schon gesehen haben, auch in Kapitel 4 eine Rolle. Aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, sondern es gibt dann natürlich zu gegebener Zeit eine Rückblickfolge zu Kapitel 4. Das war mein Rückblick auf Kapitel 3. Ich freue mich natürlich, wenn ich da noch ergänzen darf für Sie, je nachdem, was Sie noch so haben. Und deswegen schließe ich jetzt auch einfach mit, ja, gibt es noch Fragen? Gibt es noch Wünsche? Bis zur nächsten Folge.